Und jetzt treffen sie aufeinander zwei Personen mit einem sehr, sehr starken Willen und beide schwindeln einander von Anfang an.
Da habe ich damals getitelt, das fade Leben des Salman Rushdie. Weil das ja, nein, aber ich meine es ganz ernst.
Wann ist unser Liebesleben eigentlich links? Ja?
Presse Play. Die Bücherei.
Bettina, heute, finde ich, haben wir irgendwie eine merkwürdige Buchauswahl, die mich selbst ein bisschen verwundert.
Naja, eins ist ein Pflichtprogramm, oder?
Ja, eben, aber das ist gleichzeitig schon irgendwie, also das, was das ein bisschen merkwürdig macht, diese Auswahl für mich. Das erste, das Pflichtprogramm, Salman Rushdie, Knife. Und dann, ja, ich finde, wir haben zum ersten Mal so etwas, was ich also Genre-Literatur nennen würde.
Ja, es ist ein Thriller. Wobei ich sagen muss, ich mag die Autorin. Aber da kommen wir dann später bei der Biografie noch drauf, was die nämlich alles gemacht hat.
Die Eleanor-Kerzen.
Aber es ist natürlich ungewöhnlich für uns und vor allem, dass wir das Buch der Stunde, also das Buch, das uns etwas lehren soll über die Zeit, dass das ein Genre-Literatur-Beispiel
ist. Genau. Und dafür ist das dritte Buch, das ich mir aussuchen durfte, diesmal ja eines, das mich literarisch sehr bewegt hat.
Weil das war ja die letzten Male so ein bisschen dein Problem, dass du gesagt hast, es sind zu wenige Bücher dabei, die dich ästhetisch wirklich fesseln.
Ja, ne? Oder wo die Sprache wirklich dem Text so den Stempel aufdrückt.
Und das ist natürlich bei den ersten beiden Büchern nicht der Fall. Dafür sind sie zum Teil spannend und zum Teil erhellend. Also.
Und dafür bei meinem Herzensbuch. Das kommt von der Südkoreanerin Han Kang. Die ist international bekannt geworden durch ihren Roman Die Vegetarierin. Und dieses neue Buch heißt Die griechischen Stunden.
Super, Die Vegetarierin habe ich total gern gelesen.
Ja, das trifft sich ja gut. Haben wir überhaupt gesagt, wie unser Buch der Stunde heißt, Bettina? Ich glaube nicht. Der Wald von der Neuseeländerin Eleanor Catton.
Fassen wir nochmal kurz zusammen, damit wir den Überblick nicht verlieren. Das erste Buch, das Buch in allen Auslagen, also das Sie überall sehen werden, das ist von Salman Rushdie, Knife, in dem er über das Attentat schreibt, das auf ihn verübt worden ist vor 2 Jahren. Das zweite Buch, Eleanor Catton, Der Wald, ein Öko-Thriller. Und das dritte Buch, das Herzensbuch von Ann-Kathrin dieses Mal, das sie einer Freundin oder einem Freund empfehlen würde, das ist von Han Kang, Griechische Stunden. Auf das bin ich schon sehr neugierig. Aber jetzt fangen wir mal mit Salman Rushdie an.
Salman Rushdie, geboren in Bombay, das heute Mumbai heißt, aus einer recht wohlhabenden muslimischen Familie, als Teenager an ein College in London gekommen. Er hat Geschichte studiert und seinen Durchbruch mit Mitternachtskinder gemacht. Das hat den Booker-Preis bekommen.
Ja, und dann kamen die satanischen Verse, die wir, glaube ich, alle verschlungen haben, oder?
Also das war du nicht. Nein, aber nicht, weil ich es nicht wollte, sondern weil ich es damals einfach nicht gelesen habe.
Ja, ich bin da total reingekippt. Also das ist schon wirklich ein unglaubliches, ein zum Schreien komisches, so ein Hohngelächterbuch zum Teil, in dem man sich einfach alles traut. Da gibt es keine Regeln, alles geht kunterbunt durcheinander und ganz am Anfang kommen schon ein Erzengel, also eigentlich ein Schauspieler und ein Stimmenimitator, die vom Himmel fallen, weil ein Flugzeug explodiert. Und währenddessen sie runterfallen, wird der eine zum Engel und der andere zum Teufel. Also dem einen wachsen Hörner und der andere kriegt einen Heiligenschein. Und ja, und nach diesem Buch.
Naja, genau. Du sagst, er hat sich alles getraut. Das Interessante ist, dass er das ja gar nicht so, das hat er immer wieder gesagt, das war ihm überhaupt nicht bewusst. Er ist in einer Atmosphäre aufgewachsen, wo es ganz normal war, sich so zu äußern, auch über Religion. Ja. Das hat ihn wirklich wie vom Himmel getroffen, ein bisschen. Ja. Mhm. Also Khomeini hat ja auf seinem Totenbett am Valentinstag die Fatwa 1989 verkündet, kam dann von einer iranischen Stiftung, Kopfgeld von 1 Million Dollar. Viele wissen gar nicht, dass sich das ja dann später noch erhöht hat. 2012, glaube ich, oder 2013 noch einmal. Dann haben iranische Medien 2016, glaube ich, das auf 4 Millionen Dollar erhöht. Also das hat ja nie aufgehört. Aber Rushdie hat einmal aufgehört, irgendwann mal nur noch mit Leibwächtern und versteckt und unter falschem Namen herumzulaufen, weil man so gar nicht leben kann auf Dauer.
Und er ist dann aufgetreten in einem College, kein Personenschutz, es gab keinerlei Security dort.
War das ein College, diese Chautauqua Institution, es ist auch egal. Ja. Es war auf jeden Fall eine Diskussion gerade darüber, über den Schutz von Autoren, von Gefährdeten.
Und dann kam es zu diesem Attentat, über das er schreibt.
Genau, 12. August 2022, 15, glaube ich, Messerstiche. Und der Attentäter war ein 24-jähriger Sohn libanesischer Einwanderer in den USA. Also von außen gesehen sehr typische Geschichte, er hat sich im Internet radikalisiert. Und Rushdie ist ja nur, das steht in seinem neuen Buch auch drinnen, nur mit dem Leben davon gekommen, nach der Aussage eines Arztes, weil der Mann nicht wusste, wie man mit einem Messer einen Mann ermordet. Also der hatte 27 Sekunden Zeit. Ja.
Ja, und er hat sich wieder erholt, mit Einschränkungen natürlich. Er hat das Auge verloren. Okay. Und er hat auch Schwierigkeiten mit dem Mund, schreibt er auch. Aber er hat sich jetzt mal freigeschrieben, er hat Knife verfasst und das liegt jetzt vor und wir hören einmal rein.
33,5 Jahre waren vergangen, seit Ayatollah Ruhollah Khomeinis berüchtigter Todesdrohung gegen mich und all jene, die zur Veröffentlichung der satanischen Verse beitrugen. Und ich gestehe, während dieser Jahre habe ich mir manches Mal vorgestellt, wie mein Attentäter sich aus diesem oder jenem Publikum löst und auf eben diese Weise mir entgegeneilt. Als ich nun die mordlüsterne Gestalt auf mich zustürzen sah, war mein erster Gedanke daher: Da bist du ja. Du bist es also. Man sagt, Henry James' letzte Worte seien gewesen: So ist es also doch gekommen, dieses ganz besondere Etwas. Der Tod kam auf mich zu, aber ich fand nichts Besonderes daran. Ich fand ihn nur anachronistisch. Das war mein zweiter Gedanke. Warum heute? Echt jetzt? Es ist so lange her. Warum heute? Warum nach all den Jahren? Die Welt hatte sich doch gewiss weitergedreht. Dieses Kapitel war längst abgeschlossen. Was da kam und sich so rasch näherte, war jedoch eine Art Zeitreisender, ein mörderischer Geist aus der Vergangenheit. An diesem Morgen gab es im Amphitheater keine Security. Warum nicht? Keine Ahnung. Er hatte also freie Bahn. Ich stand einfach nur da und starrte ihn an. Stand da wie angewurzelt. Ein Kaninchendepp im Scheinwerferlicht.
Nicht überraschend natürlich, man erfährt im Buch Knife einiges über die Details, über den Ablauf des Attentats, auch über die Minuten, die Stunden davor. Die Details über das Attentat selbst erfährt man zum Teil eben natürlich aus der Außenperspektive. Er schreibt aber auch, wie er sich erinnert, wie er das erlebt hat, mit so Einzelheiten, die man aus so extremen Situationen von Menschen kennt, obwohl sie ganz absurd wirken. Wie zum Beispiel, nachdem auf die Bühne stürmende Leute aus dem Publikum den Attentäter von ihm weggerissen haben, wie sie schauen, wie sie ihn jetzt behandeln können. Und einer schreit, man muss einen Anzug aufschneiden. Und er denkt sich, mein neuer Ralph-Lauren-Anzug, oh weh. Ja. Und dann sagt er noch zu jemandem, in der Tasche sind meine Kreditkarten und in der anderen Tasche ist der Hausschlüssel. Ja. Und viele, viele medizinische Details erfährt man über seine Genesungsgeschichte. Also so genau wollen das die meisten Leser wahrscheinlich gar nicht wissen. Ja. Das geht wirklich sehr ins Detail. Aber es sind auch ein paar Momente, wo ich mich fast wundere, dass er so hinweggeht darüber. Also wie er sich zum ersten Mal nach Wochen zum ersten Mal wieder in den Spiegel sieht. Also er hat wochenlang sein Gesicht nicht gesehen. Ja. Viel ist die Rede von Freunden, wie sie mit ihm also umgegangen sind danach und wie sie ihm geholfen haben. Er stellt wahnsinnig viele Bezüge zur Literatur her, also immer wieder so, was er sieht, das Motiv des Messers da und dort. Ja. Und seine Beziehung zu seiner Frau spielt eine ganz wichtige Rolle. Die hat er 5 Jahre vor dem Attentat kennengelernt. Das ist die Dichterin Rachel Eliza Griffiths. Und ich finde, das Buch ist auch wirklich ein Liebesdokument, also so eine Liebeserklärung an diese Frau, seine vierte Ehefrau, die 31 Jahre jünger ist und ihn da offenbar wahnsinnig unterstützt hat und die er sehr, sehr liebt. Ja, das ist es im Großen und Ganzen. Ein fiktives Gespräch mit dem Attentäter kommt vor, also den er ursprünglich treffen wollte, dann doch nicht. Ja. Am Ende hat er so ein fiktives Gespräch und aus dem Ganzen ist das zusammengesetzt. Ja, und die Frage ist jetzt, wie interessant ist das für Außenstehende?
Also ich fange mal mit den Dingen an, die mich interessiert haben. Das war natürlich das, was du beschrieben hast, diese Sekunde, in der er da am Boden liegt und ihm alles Mögliche durch den Kopf geht. Also diese Anzugssache, die Kreditkarten, aber auch ein ganz seltsames Detail, wenn man Mörder anders herumliest, dann kommt Red Rum herum und das ist irgendein Pferd, das irgendwann einmal gewonnen hat. Das sind solche Bezüge, die sein Gehirn dann eh schon in der Panik oder im Schock produziert. Also diese Sequenz fand ich sehr, sehr eindringlich. Und ich finde, man erfährt da auch etwas, natürlich aus einem Ausnahmezustand. Jeder reagiert dann sicher vollkommen anders. Auch diese Hilflosigkeit natürlich wieder da liegt und wie es ihm peinlich ist. Es ist ihm unangenehm. Er liegt am Boden und der Anzug ist kaputt, zerschnitten und seine Beine sind in der Höhe, damit das Blut zum Herzen fließt. Und das vordringliche Gefühl ist Scham.
Also das, was wir von kleinen Unfällen kennen, du fallst auf der Straße hin, was weiß ich, du rennst in eine Glasscheibe, das ist uns peinlich, obwohl eigentlich das keine Rolle spielen sollte. Das hat man sogar in solchen Extremsituationen.
Genau. Und dann natürlich auch, was natürlich bei solchen kleinen Unfällen auch immer eine Rolle spielt, dass man sich denkt, ich habe was falsch gemacht. Und dieser Gedanke kommt ihm später natürlich auch sehr stark, dieses, warum habe ich mich nicht gewehrt?
Das kommt auch, zum Beispiel, auch das mit Peinlichkeit, mit Scham behaftet.
Mit Scham behaftet, dieser Satz, ich stand einfach nur da wie eine Piñata. Und so quasi
wie ein
lässt auf sich,
heißt ein anderes Mal, wie ein Kaninchendepp.
Und lässt auf sich einstechen und er versucht dann Erklärungen dafür zu finden, warum er nicht aktiv geworden ist, weggelaufen ist oder sich gewehrt hat, irgendetwas, sondern einfach nur gestanden ist. Und er erklärt sich das dann so, dass du hast normalerweise ein Bild von der Realität, in dem du dich bewegst. Und durch diesen Attentäter wird dieses ganze Bild zertrümmert. Da passiert etwas, was nicht hineinpasst. Und auf diese Art und Weise werden völlig andere Regeln aufgestellt, die er aber nicht kennt in der Sekunde. Und deswegen bleibt er einfach mal starr. Ich fand das auf jeden Fall eine... Ich dachte, ja. Es ist ja immer interessant, wie man in Extremsituationen reagiert. Man weiß es ja vorher nie, oder?
Man weiß es vorher nie. Was man auch nicht weiß, aber da kann der Autor nichts dafür. Das ist auch interessant, wie sich das dann in Erinnerung dann verändert. Mhm. Hat er das wirklich mit dem Mörder, mit dem Umgekehrten, also in dem Moment gedacht oder schleicht sich das später ein? Ganz genau weiß man das ja nie.
Das stimmt natürlich, das stimmt. Also es ist natürlich schon Interpretation, sehr viel Interpretation. Er zieht sehr viele Schlüsse nach dem Motto, ach, da habe ich damals davon geträumt, war das vielleicht eine Vorahnung? Nein, ich glaube nicht an Vorahnungen, aber es ist so ein richtiges Gedankengebäude, wo ihm dieses Attentat schon mal begegnet ist, ob in eigenen Büchern oder in Filmen, die er gesehen hat oder in Träumen, die ihn beschäftigt haben. Also das hat fast so ein bisschen einen Rahmen bauen, der aus Kunst und eigenem sich aufbaut.
Ja. Und der funktioniert für mich nicht. Also das ist, also ich würde es wirklich ganz klar sagen, dass ich es nicht empfehlenswert finde, weil das Buch so, also so gehypt ist und in so vielen Artikeln auch gar nicht gewertet wurde, sondern einfach, das wurde rausgeschossen und da wurde nach knackigen Stellen gesucht, die wurden dann isoliert gebracht, weil natürlich das ein Thema ist und das zieht und dadurch bekommt die Öffentlichkeit, die Leute, die eigentlich wissen wollen, sollen sie das lesen, einen falschen Eindruck, finde ich. Ein Problem sehe ich einmal darin, dass Autofiktion ihm sowieso, finde ich, ganz fern liegt. Also finde, er hat keine wirkliche Sprache für sein Innenleben. Das ist überhaupt auch nicht sein Genre.
Es ist zum Teil bitter, oder? Also manche Formulierungen, das ist wirklich fast ein bisschen unangenehm. Also wenn er zum Beispiel schreibt, ich war von den Narben aus den Schlachten meiner wechselvollen romantischen Vergangenheit gezeichnet. Also die sind, das kommt dauernd so vor. Es sind dauernd irgendwie, sind irgendwelche unumstößlichen Felsen. Also es ist sehr...
Naja, ich meine, meine schlimmste Stelle ist die, mit was ich sein Bett als das Schiff quasi so bezeichnet, auf dem er dahin segelt. Also wie einer der Argonauten auf der Suche nach dem goldenen Vlies. Und das goldene Vlies ist die Gesundheit, die er sucht. Das Zimmer ist die See war die gefährliche Welt. Es ist wirklich unangenehm, dass ein eigentlich schon ein Autor, der sehr, als sehr sprachmächtig auch bekannt geworden ist und das in ein paar Romanen, vor allem frühen, unter Beweis gestellt hat, dann eigentlich da so versagt.
Und es stellt sich tatsächlich die Frage, ich habe mir das nämlich dann auch gedacht, wenn man sich die Rezensionen vor allem in Deutschland anschaut, das sind ja allesamt Hymnen. Ja. Und ich frage mich tatsächlich, ich meine, ich finde wirklich manche Details da drinnen wirklich spannend. Ja? Also wie er über diese Krankenhausroutine redet, über diese Reha, wie ihm Schmerzen zugefügt werden kann. Er weiß, er kann das nicht selber machen, weil niemand kann sich selber solche Schmerzen zufügen und deswegen braucht er für die Reha jemanden. Also es gibt viele, viele, viele Details, die ich spannend finde und wo ich ein bisschen besser was verstehe, das schon, aber den Hype verstehe ich nicht.
Es ist im Grunde genommen wie bei seinen Memoiren schon gewesen, bei Joseph Anton. Also da habe ich damals getitelt, das fade Leben des Salman Rushdie. Weil ja, nein, aber ich meine es ganz ernst, du musst dir diese interessanten Details, also dafür musst du einfach wahnsinnig viel auf dich nehmen. Wahnsinnig viel, was halt nicht interessant ist. Und also ich sehe das vor allem als Medienphänomen, dass da so eine Scheu oder Ehrfurcht auch vor diesem Namen Salman Rushdie, der mit dem Schicksal ganz stark verbunden ist, das er gehabt hat, verbunden ist, dass der auch wirklich, muss man sagen, einen Namen hat, der zum Selbstläufer geworden ist, weil die frühen Romane wirklich gut waren, Mitternachtskinder, satanische Verse und in den letzten Jahren, also das wirklich, also ich finde keinen einzigen Roman, den ich gelesen habe, den fand ich gut. Ja. Und ich finde, da sieht man schon, wie sich Dinge verselbstständigen, Marken verselbstständigen und auch eben das mediale Phänomen, das ist etwas, was halt als brisant, interessant gesehen wird, das auch die Leser reinholen kann, dass das dann so möglichst schnell aufgefangen wird und auch so, dass es möglichst, man holt sich die Schmankerl raus und macht es interessanter, als es ist. Und man hat vielleicht auch irgendwie eine Scheu davor, den kritischen Geist einzuschalten. Es gibt ja Autoren, die haben schwere Schicksalsschläge und da kommt etwas literarisch Großartiges heraus. Wo das zum Beispiel gelingt, ist dieses Buch von der Joan Didion, finde ich, das Jahr magischen Denkens, wo sie über den Verlust von ihrem Mann nach 40 Jahren schreibt, der plötzlich gestorben ist und außerdem hat sie die schwere Krankheit ihrer Tochter zur gleichen Zeit und sie schildert dieses Jahr nach dem Tod. Und ich habe mir das Ende jetzt noch einmal angeschaut, auch um zu vergleichen, weil das Ende beim Rushdie ja einfach nur kitschig ist, also echt gemeint, ehrlich gemeint, aber halt zum Lesen sehr kitschig. Und sie hat diese Fähigkeit, aus etwas zutiefst Persönlichem etwas zu machen und Rushdie ist auch nicht der Art von Autor dafür.
Ich frage mich auch, ob es zu schnell war. Also der Wolfgang Herrmann, weil das ist so ein Beispiel, das habe ich mir rausgesucht. Mhm. Abschied ohne Ende handelt vom Tod seines Sohnes, der damals ein Teenager war. Und der hatte eine Grippe und irgendwann kommt er rein in das Zimmer und der Sohn ist tot. Und das ist ein wahnsinnig dichtes, schreiendes, trotzdem sanftes Buch. Ich habe jetzt wieder reingelesen und ich bin auf Seite 2 einfach in Tränen ausgebrochen.
Das ja, ist, ich muss jetzt gerade ja, also bei mir aufpassen, wenn ja, ich dazu höre.
Und es, er hat damals in einem Interview mit mir gesagt, er hat dieses Buch schon so lange schreiben wollen. Er hat wenige Monate nach dem Tod seines Sohnes damit angefangen und er muss es 10 Jahre liegen lassen. Und erst dann konnte er. Und er hat dazwischen ganz leichte Romane geschrieben, über einen Herrn Faustini, das ist eigentlich, damit wurde er dann unglaublich erfolgreich, aber das war das Buch, das er dann wirklich schreiben wollte und dafür hat er Zeit gebraucht.
Kommen wir zu einem ganz, ganz anderen Buch, das auch wirklich unterhaltsam ist, also in dem Sinn keine Schwere hat.
Genau, Eleanor Catton, Der Wald. Ich bin drauf gekommen, dass ich die Autorin aus einem anderen Zusammenhang kenne.
Oh.
Genau, sie hat nämlich das Drehbuch geschrieben für Emma nach Jane Austen. Das ist ein Film, in den bin ich komplett reingekippt, weil das mit so viel Witz und so zeitgenössisch und so viel Feminismus drinnen erzählt wurde. Aber so einem Feminismus, der im Grunde genommen die weiblichen Eigenschaften, die man immer so ein bisschen verschmäht,
Positiv
bewertet, ja.
Bewertet, ja. Von wann ist der Film? Welcher war das?
Das war 2019 und mitgespielt hat die Anya Taylor-Joy, die ich auch total mag. Also wie gesagt, also da ist sie mir schon mal untergekommen und ja, in Kanada geboren, in Neuseeland aufgewachsen, hat den Booker Prize gekriegt.
Ja, die jüngste Booker Preisträgerin, gell? Sie war nicht einmal 30. Dieses Buch wurde auch sehr gelobt. Es ist ein dickes Buch, ein richtiger Wälzer, also ein historischer Roman, angeblich im neo-viktorianischen Stil, ja, okay, der davon handelt, wie ein Schotte im 19. Jahrhundert in Neuseeland landet, nachts in einer Hafenstadt. Und dann wird er so in seine Goldgräbergemeinde mit ihren ungeklärten Verbrechen reingezogen. Und das eben hat den Booker-Preis bekommen und das ist doch der renommierteste Preis für englischsprachige Literatur. Jetzt habe ich dieses Buch gelesen, von dem ich mir ein bisschen etwas anderes erwartet habe, als das, was ich dann bekommen habe. Und jetzt packt mich die Neugier. Ich will unbedingt dieses andere Buch lesen, weil ich mir denke, für mich ist das jetzt die reinste Genre-Literatur. Man sieht das Kochrezept dahinter. Man hat die, also eben die Sprache drückt überhaupt nicht diesen Buch ihren Stempel aus. Was ist mit dem anderen? Ist das jetzt so ein Unterschied?
Ich glaube, sie kann Verschiedenes. Aber jetzt hören wir mal rein in das Buch.
Geben Sie mir die Kamera, sagte der Mann. Er streckte die Hand aus. Myra wich einen Schritt zurück. »Hey«, protestierte sie, »ich glaube, Sie verstehen hier etwas völlig falsch. Ich habe wirklich keine Ahnung, wer Sie sind oder was Sie hier tun oder was hier los ist.« Er trat auf sie zu. »Geben Sie mir die Kamera«, wiederholte er. »Nein«, entgegnete sie. »Myra«, sagte er, »das ist eine höfliche Bitte.« Ihr lief ein Schauder über den Rücken, als sie ihn ihren Namen sagen hörte. Stumm, sie begann jetzt zu zittern, öffnete sie die Tasche und hielt sie ihm hin. Er holte die kaputte Kamera heraus und drehte sie um, sodass er das gesprungene Display sehen konnte. Dann drückte er auf den Ein- und Ausschalter, klappte die Rückwand auf und spähte in den leeren Hohlraum, wo sich normalerweise die Batterien befanden. »Woher kennen Sie meinen Namen?«, wollte sie wissen. Er achtete nicht auf die Frage. »Sie ist kaputt«, stellte er fest und hielt die Kamera hoch. »Ich weiß«, erwiderte Myra. »Was machen Sie hier?«, gab er zurück. »Und keine Lügen mehr.«
In der Passage, die wir jetzt gehört haben, treffen die beiden Hauptpersonen das erste Mal zusammen. Das eine ist Mira. Sie leitet ein Guerilla-Gardening-Projekt. Also da geht es darum, dass man zum Teil heimlich, zum Teil verboten, irgendwo Sachen anpflanzt, Nutzpflanzen meistens. Das geht jetzt von Kürbissen bis über Zucchini bis zu allen möglichen anderen Tomaten, was halt irgendwie gerade dort wächst. Und das wird dann zum Teil verkauft und sie versuchen auf die Art und Weise, sich selber zu finanzieren. Also nicht die Menschen, die dort arbeiten, aber ihr Projekt. Das Ganze ist natürlich streng defizitär. Alle beuten sich dort aus und es ist basisdemokratisch. Ein linkes Projekt. Links, links, links. Und dann haben wir Robert. Und das ist ein Multimilliardär. Ein Multimilliardär, der sich dort eingekauft hat. Alles natürlich sehr verschwiegen, hat sehr viel Dreck am Stecken. Angeblich will er dort einen Bunker bauen, um sich dort zu verkriechen vor dem Weltuntergang. Er ist ein sogenannter Prepper, als solcher stellt er sich dar, aber in Wirklichkeit will er seltene Erden abbauen in einem Naturschutzgebiet, wo es eigentlich streng verboten ist. Mira ist dieses Gelände auch aufgefallen, weil es gab dort einen Hangrutsch und seitdem ist es schwer zugänglich und sie hat sich gedacht, es wäre doch ideal, um dort anzupflanzen. Und zwar endlich einmal in einem größeren Stil, nicht immer so klein, klein, sondern so richtig. Und jetzt treffen sie aufeinander zwei Personen mit einem sehr, sehr starken Willen und beide schwindeln einander von Anfang an. Und was jetzt mit den beiden passiert und wer gewinnt und wer verliert und was auf dem Wege alles zu beobachten ist, davon erzählt dieser Roman, dieser Thriller. Ich glaube, mehr verrate ich jetzt einfach nicht.
Okay, also von der Anmutung her ist das für mich so eine Art Fünf Freunde, nur ein bisschen moralisch und psychologisch komplexer. Komplexer finde ich es in Bezug auf die Schilderung dieser jungen Leute und dieser basisdemokratischen Ökogruppe. Da finde ich interessant, wie sie diese Dynamiken beschreibt und auch diese Aporien, in die man gerät und auch wie sich viele eigennützige Motive auch ständig einschleichen. Also diese Gruppendynamik finde ich interessant und einfach grundlegende Probleme, die sich auftun. Ja. Völlig unkomplex ist es beim Bösewicht. Der Bösewicht ist einfach für mich so einer wie aus James Bond, ein reinstes Klischee, wie überhaupt das Klischee von den Superreichen. Also die sind die, die nichts arbeiten, zum Beispiel, kommt das einmal vor. Und für mich ist das wie aus einem Jugendabenteuerroman und überhaupt sehr vieles an dem Buch. Also wie heißt das heute? Young Adults Literatur.
Es mag sein, dass die Figur des Multimilliardärs und auch das andere, naja, unterkomplex ist.
Wer ist der andere? Owen. Haben wir den schon erwähnt?
Den haben wir nicht erwähnt, der macht mit ihm Geschäfte. Ja. Also das ist im Grunde genommen, das ist einfach ein relativ reicher Mensch, der noch reicher werden will, aber ohne jetzt besonders bösen Willen. Also die kriminelle Energie ist eindeutig bei Robert. Also der kommt daher und will im Grunde genommen hier ausbeuten. Und ist aber, das darf man auch nicht vergessen, offensichtlich recht anziehend, weil zwei Frauen aus dieser Gruppe verfallen ihm. Also die finden ihn durchaus attraktiv. Aber ich muss es mit dieser Fünf-Freunde-Geschichte, das stimmt für mich insofern nicht, weil alle diese Figuren sind in Wirklichkeit einfach unsympathisch. Also du hast keine einzige wirklich sympathische Figur. Weder der Milliardär ist sympathisch, noch dieser Tony, der sich dann irgendwie so drauf aufgeilt, dass er jetzt die große Story machen will. Also das ist ein weiterer im Bunde, der dorthin kommt, auf dieses Gelände und anfängt zu forschen. Und alle miteinander zeichnet eine unglaubliche Hybris aus. Diese Mira lügt ja nicht nur gegenüber dem Milliardär, sondern auch gegenüber ihrer Gruppe. Also die ist einfach der Meinung, so nach dem Motto, die verstehen das alles nicht und das dauert mir so lang, dann tische ich ihnen halt einfach irgendeine Lüge auf und das wird schon passen. Also die ist ja auch keineswegs eine positive Führerfigur, im Gegenteil. Ja. Und diese Shelley, die sich dann auch so, das ist so ihre Freundin, die sich auch so ein bisschen herumwindet. Sie sind allesamt, also das zeigt dieser Roman, wie sie alle aus ihren eigenen Motiven handeln.
Ja, also du hast es vielleicht ein bisschen anders empfunden, weil ich diese Menschen nicht so furchtbar unsympathisch finde, sondern eher sehr menschlich. Also wo du völlig recht hast, ist, es sind keine Identifikationsfiguren. Ja, und das stimmt wirklich. Ja. In der Hinsicht ist es mit 5 Freunde überhaupt nicht vergleichbar. Ich meine nur, dass dieser Abenteuerduktus, dass da doch diese Jungen gegen einen reinen Bösewicht kämpfen, die hat einfach von der ganzen Struktur her und auch von der Spannung, die aufgebaut wird, etwas von einem Jugendabenteuerroman. Aber diese ganze Gruppendynamik, da hast du recht, das ist sehr viel erwachsener insofern, als man eben nicht zur Identifikation eingeladen wird, höchstens ganz am Anfang, aber dann wird man auch enttäuscht und das ist schon interessant, wie sie eben diese verschiedenen Facetten dieses Kampfes gegen den Markt auch zeichnet, in welche Widersprüche an der Borin mal reinschlittert. Was wird, wenn man das so radikal denkt, dann kann man am Ende, verrät man dann am Ende seine Prinzipien, weil man eigentlich nicht mehr handlungsfähig ist, wenn man gar keine Kompromisse eingeht. Dann ist die Frage, wo lauert denn der Markt überall? Ja? Für Toni zum Beispiel lauert er also in der Intersektionalität, im Beharren auf Identitäten. Jeder will jetzt seine eigene Identität und das ist in Wirklichkeit auch nur wieder eine Machtfrage, sagt er. Und in Wirklichkeit steckt auch nur der Markt dahinter, du willst dich auf dem Markt positionieren. Und das sind so innerlinke Kämpfe, die sie, finde ich, gut zeichnet und das ist wirklich anregend und lehrreich.
Eine Sequenz hat mich sehr an einen Roman erinnert, den wir eigentlich besprechen wollten und dann ist es aber zeitmäßig nicht ausgegangen. Das war von Nathan Hill, Wellness. Mhm. Und da wird es aber aufgespalten in einen älteren Mann und eine jüngere Frau, die beide über Polyamorie reden. Und er sagt so nach dem Motto, ja, und der Kapitalismus hat die Frauen eingesperrt in der Ehe und es ist jetzt wichtig, dass man das irgendwie so aufbricht. Also im Grunde genommen wie Polyamorie als ein linkes Projekt. Mhm. Und seine Frau, die deutlich jünger ist, ist ebenfalls total dafür, aber sie sagt, das ist doch super, weil einer kann man nicht alles geben, dann nimmt von dem einen das und von dem anderen das und von dem dritten das. Und genau das kommt jetzt in diesem Roman auch wieder vor. Diese Debatte, was ist jetzt eigentlich mit unserem Liebesleben? Ja, ja. Wann ist unser Liebesleben eigentlich links? Ja? Ja. Ist es links, wenn wir in der Zweierbeziehung sind? Das sagt Toni, das ist dieses sich so aufeinander einlassen und nicht so quasi gleich beim nächsten Moment nach dem anderen schielen. Oder aber ist es so quasi die Befreiung der Frau, dass sie jetzt mehrere Partner
hat? Genau. Und die Frage auch, wie links ist Individualismus? Also das sind alles so Sachen, die momentan einfach sehr interessante Fragen sind. Und zum Beispiel diese ganzen Schuldgefühle, die bei den Beteiligten da zum Teil unten liegen und als Motivation. Ja? Es sind ständige Schuldgefühle und auch das ständige Gefühl, macht man jetzt genug? Und man hinterfragt sich die ganze Zeit, man hinterfragt sich gegenseitig die ganze Zeit. Ich finde, was da an Prozessen abläuft, wie die sich zum Teil gegenseitig zerfleischen auch, sich selbst und gegenseitig, erinnert an ganz viele so Gruppierungen. Also ich habe spontan viele mir jetzt so ein Opus Dei, also Opus Dei-Berichte ein von Leuten, die ausgestiegen sind und dann sehen, wie das einfach dieser ständige Druck, sich zu vor den anderen zu hinterfragen, Bekenntnisse abzulegen, was ist denn jetzt wirklich in dir, was denkst du denn wirklich, was fühlst du denn wirklich und so weiter. Ja, der bis in die innersten Phasen der Seele geht, dass das einfach auch viel gemeinsam hat.
Und es spielt natürlich, und das ist anders als beim Opus Dei, diese basisdemokratischen Strukturen sind ja immer sehr interessant zu beobachten, weil sich innerhalb von kürzester Zeit der Hierarchie ausbildet.
Ja.
Und das sieht man hier auch, wobei da auch ein bisschen drum gestritten wird. Aber wenn dann zum Beispiel diejenige, die sich jetzt so quasi als Führerin etabliert hat, also die Mira, wenn die irgendwann einmal einfach nichts sagt und einfach nur mit der Mehrheit mitstimmt, dann sind dann alle anderen ebenfalls komplett beunruhigt. Also diese Sachen sind super beobachtet. Ich war ja mal in einer Basisgruppe auf der Uni.
Erzähl.
Ja, wir waren die Basisgruppe Germanistik. Und es gab die ersten Machtkämpfe dort. Vollkommen absurd von irgendwelchen Splittergruppierungen. Das war wirklich zum Teil blanker Hass. Die haben sich gegenseitig, haben die Flugblätter verteilt. Es war sehr, sehr unangenehm. Und irgendwann einmal hat mir jemand gesagt, ich glaube, das spielt in diesem Roman auch ein bisschen rein, um zu wissen, was in der Basisgruppe los ist, muss man wissen, wer mit wem schläft. Und das ist ja auch, also der Mann und so quasi das Rittern auch um den Mann, also da gibt es ein bisschen eine Rivalität, spielt auch oft eine Rolle. Aber am schlimmsten sind eben diese informellen Strukturen.
Ja, weil sich genau das reinschleicht, was man vermeiden will, schleicht sich am meisten rein, weil die menschlichen Instinkte leider so sind. Und wenn man die nicht unter Kontrolle hätte, dann kommen sie oft genau dort rein, wo man sie am meisten wegschaffen würde.
Ja. Es ist so quasi diese Vermutung, dass Strukturen automatisch etwas Undemokratisches sind, siehst du dort widerlegt. Dazu muss man vielleicht noch wissen, das hat sie nämlich in einem Interview gesagt, dass sie, bevor sie diesen Roman geschrieben hat, war sie in Amsterdam und hat eine Klimademo beobachtet oder einen Streik, weiß ich mal ganz genau. Und jedenfalls hat sich dort eine Buchhandlung, hat sich dem irgendwie angeschlossen und hat das also unterstützt. Und das war so eine linke Buchhandlung mit jeder Menge linker Thesenliteratur. Und die hat sich das alles gekauft und ist damit zurückgegangen und hat es gelesen. Und das ist, ich glaube, deswegen hat sie so viel Insight auch in so kleine Debatten.
Ne? Ja. Also das klang jetzt eigentlich alles in allem eh recht empfehlenswert. Man muss halt wissen, was es ist, was man bekommt. Es ist ein unterhaltsamer Thriller und es ist da einiges drin über eben so innerlinke Kämpfe und...
Man hat schnell gelesen, obwohl es dick ist, oder?
Genau.
Ja. Dann so. Zum nächsten. Dein Herzensbuch ist dran.
Ja, jetzt kommt ganz, ganz was anderes. Etwas, wofür man viel Stille braucht und das einem auch viel Stille gibt. Griechischstunden von Han Kang. Han Kang ist eine in Südkorea sehr bekannte Autorin, eine der wichtigsten, zweifellos. Sie kommt auch aus einer Autorenfamilie, Mutter und Bruder sind Autoren. Sie wurde international bekannt durch Die Vegetarierin, den Roman, der 2016 den Booker-Preis bekommen hat, 2009 schon erschienen ist. Und da geht es um eine Frau, die sich radikal entzieht. Also sie ist in einer monotonen Ehe, sehr unauffällig, funktioniert, also auch in diesen konservativen südkoreanischen Verhältnissen, patriarchalischen Verhältnissen auch. Und die beschließt, eines Tages sich nur noch vegetarisch zu ernähren und keine tierischen Produkte mehr zu kaufen. Und dass wir das ganz arge Subversion erlebt, also von ihrem Ehemann und dann auch von der Familie. Sie hat am Ende die ganze Familie gegen sich und sie verwandelt sich aber noch mehr. Also man kann da wirklich an Kafkas die Verwandlung auch denken, weil es zwischendurch ein bisschen daran erinnert. Sie träumt sich immer mehr in eine Verwandlung, in eine Pflanze hinein. Sie will eigentlich, sie hat Sehnsucht, sich in eine Pflanze zu verwandeln. Und das ist natürlich ganz seltsam und rätselhaft. Und wie ich das Buch damals gelesen habe, fand ich schon, dass sich hier eine mir sehr fremde Welt auftut, die zugleich sehr faszinierend ist, betörend auch, beunruhigend. Und die sich überhaupt nicht einfach auflösen lässt, aber wo sich eben wirklich was anderes auftut. Schon auch kulturell etwas anderes, wo viele Fragen offen bleiben. Und dieses neue Buch ist 2000, also neue unter Anführungszeichen, ist schon von 2011. Also sie hat es nach Die Vegetarierin geschrieben.
Aber erst jetzt ist es rausgekommen.
Und es ist erst jetzt übersetzt worden, ja, genau. Mhm.
Ja, hör mal rein, oder?
Genau, machen wir das.
Da es wieder aufgetreten war, hatte sie alle Aktivitäten eingestellt. Ihrer Meinung nach war sie grundlos und aus heiterem Himmel davon überfallen worden. Zugegeben, ihre Mutter war vor 6 Monaten gestorben und im Zuge ihrer Scheidung vor einigen Jahren hatte sie schließlich das Sorgerecht für ihren 9-jährigen Sohn verloren. Nachdem sie durch 3 Instanzen gegangen war, war ihr Sohn vor 5 Monaten endgültig zu ihrem Ex-Mann gezogen. Seitdem litt sie unter Schlaflosigkeit. Und der grauhaarige Psychologe, den sie deswegen aufsuchte, konnte nicht verstehen, warum sie ihre Augen vor dem Offensichtlichen verschloss. Die Gründe lägen doch auf der Hand. Nein, hatte sie auf das weiße Blatt geschrieben, das vor ihr auf dem Tisch lag. Das ist nicht so einfach.
Also das ist auch wieder eine Emanzipationsgeschichte, sehe ich das recht?
Würde ich nicht so nennen, obwohl sehr verwandt ist,
ja,
mit der anderen Geschichte. Es geht bei ihr, also die anderen Bücher kenne ich nicht, aber in diesen 2 Büchern geht es schon wirklich um eine Person, die sich so radikal entzieht. Mhm. Ja? Insofern geht das schon in die Richtung, aber Es ist ein überhaupt nicht direkt politisches Sich-Entziehen. Also es ist ein ganz starkes Existenzielles, das schon mit Strukturen zu tun hat, aber letztlich eigentlich viel weiter geht, also viel radikaler ist. Also weil diese Figuren suchen wirklich so ein, die wollen hinaus aus einer Welt, in dem Fall auch aus einer Sprache, die sie als gewalttätig empfinden. Und das ist eine ganz stille Subversion darin.
Was ist mit der Hauptfigur?
Die Hauptfigur ist eine Frau, die, wie wir gerade gehört haben, das Sorgerecht um ihren Sohn verloren hat. Und zwar, weil sie zu sprechen aufgehört hat. Also das ist der Hauptgrund. Und diesen Verlust der Sprache hat sie schon einmal mit 17 gehabt, wo sie einfach plötzlich den Zugang zu den Worten nicht mehr gehabt hat. Und das Interessante ist aber, diese Frau war als Kind schon fasziniert von Sprache, von Wörtern und hat eine ganz, ganz intensive Beziehung dazu aufgebaut, ist im Hof gehockt und hat sich eigentlich mit Schriftzeichen und Wörtern beschäftigt. Das ist aber eine ganz zweischneidige Beziehung, weil diese Wörter gleichzeitig, diese Sprache gleichzeitig etwas in ihr etwas ganz Gewalttätiges ist. Es wird auch so mit solchen Metaphern beschrieben. Eine Granate ist da drin in ihr, Nadeln, die von innen stechen. Ja. Es wird nicht genauer beschrieben, warum. Aber es geht in dem Roman ganz stark um die Beziehung zur Sprache, also die offenbar mit diesen Menschen ganz viel anfängt, aber auch unfreiwillig, also die sie fast vergewaltigt. Ja. Ich habe das Gefühl, dass diese Gewalttätigkeit der Sprache irgendwie auch mit einer Gewalttätigkeit der Welt zu tun hat, also mit einem Problem, das sie mit der Welt hat. Ja. Und jedenfalls ist sie wieder verstummt, hat daraufhin auch noch das Sorgerecht um ihren Sohn verloren. Und was macht sie jetzt? Sie besucht einen Kurs in Altgriechisch. Also sie redet dort auch kein Wort, aber aus irgendeinem Grund sucht sie in dieser toten Sprache etwas, in dieser fremden Sprache etwas. Also ich will das jetzt nicht aufdröseln, weil das ist auch schwierig, so einfach auszudeuten. Ja? Aber sie ist jedenfalls eine Figur, die sehr, sehr verletzt ist. Und dann gibt es noch eine zweite Person. Um diese zwei Personen geht es im Buch. Die zweite Person ist ein Mann, der am Erblinden ist. Er sieht fast nichts mehr, also er weiß schon lange Zeit, dass er erblinden wird und trägt immer dunkle Brillen. Und gibt altgriechische Stunden. Das ist also ihr Lehrer, ja, der vor allem verbirgt, dass er eigentlich bald nichts mehr sehen wird. Und diese zwei sehr, sehr verletzten Menschen finden auf irgendeine Weise zueinander.
Also das erinnert mich an ein Buch, das ich hier, glaube ich, empfohlen habe. Sirma von Sarah Wegmann. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
Kann mich nicht erinnern.
Jedenfalls ist da auch eine Hauptfigur, die aufhört zu sprechen. Und sie wird dann in die Schweiz geschickt, sie ist in Pakistan, sie wird in die Schweiz geschickt, um dort eine neue Sprache zu lernen, Deutsch zu lernen, damit sie das überwindet. Das ist ganz.
Doch, das war ein Herzensbuch von dir.
Ja, genau. Also das ist.
Stimmt.
Ja.
Da ist wirklich eine interessante Parallele, dass du über eine andere Welt dann, eine andere Sprachwelt versuchst, wieder zu deiner zurückzukehren. Ja.
Und ich fand auch bei diesem Roman, sag mir, ob ich mich täusche, aber ich habe das Gefühl, es ist weder sehr politisch, aber es ist auch nicht psychologisch, oder? Es ist wieder existenziell, hast du gesagt.
Ja,
ne?
ja, genau, wieder noch. Es ist ein ganz eigenartiger Raum. Ich denke da irgendwie an ein Aquarium, also wo alles so ganz schallgedämpft ist und still. Es ist also sie zieht dann wirklich so in ein unglaubliches Abseits rein. Und auch der Stil ist so irgendwie so zerbrechlich, also wie Glas so zerbrechlich, ganz fein. Also das lässt sich wirklich schwer beschreiben, die Wirkung. Es hat so eine stille Stärke, die einen so an sich zieht und rauszieht aus dem normalen Leben. Und was ich auch interessant finde, es ist eigentlich wahnsinnig traurig und einsam, also was da drin steckt. Und es macht trotzdem nicht traurig. Mhm. Also ich fand es sehr berückend und eigentlich beruhigend.
Ich werde mir das in den nächsten Urlaub mitnehmen. Ich meine, die Vegetarier fand ich super. Also da bin ich vollkommen reingekippt. Also bin ich neugierig auf dieses. Und damit,
Bettina,
sind wir schon.
Ich weiß nicht, wie viele Bücher du noch in den Urlaub mitnehmen wirst. Es sind schon so viele.
Ich tue im Urlaub nichts anderes als lesen, im Wesentlichen. Ich suche mir immer nur einen Ort, wo ich so wohnen kann und wo ich einkaufen kann und kochen kann und am Abend vielleicht weggehen kann und filmen kann und dazwischen durchlesen. Das ist die größte Erholung. Nämlich,
sind Leseurlaube.
Ja, und zwar, weil ich mich dann im Urlaub auch noch leichter auf Bücher konzentrieren kann als im Alltag. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Na, das habe ich auch. Ja. Also vor allem wirklich ein paar Tage in einem Buch leben. Das ist im Alltag viel schwieriger.
Ja, bis zu meinem Urlaub ist es leider noch lange. Wir hören uns auf jeden Fall noch vorher. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal.
Bis in 4 Wochen. Bis dahin, wir freuen uns über Feedback, Anregungen an podcast@diepresse.com. Und wünschen Ihnen einen schönen Frühling.
Salman Rushdie, Knife. Übersetzt von Bernhard Robben, Penguin Verlag. Eleanor Catton, Der Wald. Übersetzt von Melanie Walz und Meredith Barth, BTB. Han Kang, Griechischstunde. Übersetzt von Ki Young Lee, Aufbau Verlag.
Presse Play. Die Bücherei.